ARD.
HR Info Kultur
mit Andrea Geißler. Am Abend ist das Kind noch selig zur Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen. Am nächsten Tag kann schon alles anders sein. Denn schwere Themen dringen oft unvermittelt in das Leben von Kindern und ihren Familien ein. Krankheit, psychische Erkrankungen, Gewalterfahrungen oder Tod. Damit umzugehen, ist oft bereits für die Eltern sehr belastend. Wie aber können sie mit Kindern darüber sprechen? Kinderbücher können einen Zugang ermöglichen, aber das ist gar nicht so leicht. Denn allzu oft werden Inhalte mit didaktischem Impetus vermittelt. Und solche Bücher sind nicht sonderlich beliebt. Kinderbuchillustratorin Anke Kuhl und Autorin Anna Böhm gelingt in ihren jeweiligen Werken das Gegenteil. Sie lösen Faszinationen bei Kindern und Erwachsenen aus, wie der überwältigende Erfolg ihrer Bücher beweist. Beide Künstlerinnen kommen in dieser Kultursendung zu Wort. Außerdem ist Jugendbuchforscherin Dr. Iris Schäfer zu Gast, die wiederkehrende Themen in den letzten 100 Jahren untersucht hat und Ausblicke auf kommende Trends gibt. Doch mit Anke Kuhl fangen wir beim Ende an. Denn die Frankfurter Illustratorin hat sich zusammen mit Autorin Katharina von der Garten in ihrem jüngsten Buch mit dem Sterben beschäftigt. Radieschen von unten heißt es und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Wie sind die beiden an dieses schwierige Thema rangegangen? Anke Kuhl beschreibt ihre Zusammenarbeit.
Es war Katharinas Idee, dieses Thema aufzugreifen. Ja, sie ist bei mir da offene Türen eingerannt. Ich beschäftige mich irgendwie schon lange auch intensiv mit diesem Thema. Also ich kann sagen, seit meiner Kindheit eigentlich. Und wir gehen aber immer so vor bei unseren Büchern, dass sie erstmal den Text schreibt. Und wenn der im Prinzip quasi fertig ist, dann wird er mir zukommen gelassen und dann arbeite ich dazu. Dann illustriere ich dazu. Das ist dann trotzdem nochmal so ein Ping-Pong hin und her oft, dass man dann nochmal so ein bisschen abstimmt sich miteinander. Aber im Prinzip ist es, erst schreibt sie, dann illustriere ich dazu. Ja, wir haben uns natürlich viel ausgetauscht vorher zu dem Thema, aber die Hauptrecherchearbeit war jetzt erstmal von ihrer Seite.
Also ich würde sagen, ich spreche jetzt von beidem, von Text und Illustration. Ich glaube, das Buch ist wahrscheinlich deswegen bei Kindern auch so beliebt, weil es so ein kindliches Interesse befriedigt, dass Fragen wirklich sehr gründlich und bis zum letzten Detail beantwortet werden. Also da gibt es zum Beispiel eine Doppelseite über das Alter von Lebewesen, in dem sie normalerweise sterben. So Hamster 3 Jahre, Hund 16 Jahre, Schildkröte über 100 Jahre. Und alle sind so gezeichnet mit hängender Zunge auf dem Rücken oder auf dem Rücken liegend. Das sind natürlich die Dinge, die Kinder wissen wollen und auch wirklich alle sehen wollen. Und da würde mich interessieren, wie kommt man so da drauf?
Ja, also in dem Fall habe ich tatsächlich natürlich erstmal naheliegend gedacht, ich zeichne da halt schöne kleine Sachbuchillustrationen von den Tieren lebend, so wie man sie halt dann, wenn man ergoogelt, dann erstmal vor sich sieht. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist das viel spannender, was zu sehen, was man eben normalerweise nicht so abgebildet bekommt. Ja, also und wenn es um das Sterbealter von Tieren geht, ist es ja eigentlich auch eine logische Konsequenz zu sagen, dann zeigt man sie eben auch tot. Und ich finde es, fand es dann ganz spannend, dass gerade auf diesen Seiten, haben wir viel Feedback bekommen, dass das die Leute extrem berührt, also Kinder wie Erwachsene, ja, das so zu sehen, ja, dass die ja auch irgendwie alle, die sehen ja nicht gruselig aus eigentlich, also die sind irgendwie auf eine Art auch ganz schön anzusehen, also nicht alle vielleicht, aber sie sind auf jeden Fall nicht so, dass man sich total für ihn fürchten muss, man kann sich das eben einfach mal angucken und das, findet man eben ansonsten nicht so, ne,
Da gibt es noch ganz, ganz viele Momente in dem Buch, wo es wirklich überraschend humorvoll ist. Zum Beispiel die Seite von denen, wo es über ungewöhnliche oder unglücklich lustige Tode geht, um dann den Dichter Aischylos, dem die Schildkröte von einem Adler auf den Kopf geworfen wird, zum Beispiel. Oder der Mann, der aus Versehen auf seinen ultralangen Bart trat und sich dabei bei dem Sturz so sehr verletzt hat. Das ist auch das, was sie dann gezeichnet haben. Wie kommt so der Humor da rein und wie kriegen sie da den Dreh? Weil das ist ja schon eine große Kunst.
Ja, also tatsächlich war es eben auch schon im Vorgespräch mit Katharina, der Autorin, klar und auch mit der Verlegerin Monika Osberghaus, war es uns allen drei klar, dass wir das Thema eben mit einer gewissen Leichtigkeit behandeln wollen, so wie wir das bei anderen schweren Themen vorher auch gemacht haben, weil es einfach den Zugang erleichtert und weil es jetzt nun gerade beim Thema Tod auch einfach notwendig ist. Wir wollen ja niemanden total überfordern oder verängstigen oder wir wollen ja neugierig machen auf das Thema. Und unsere eigene Erfahrung ist halt auch, dass man jetzt mit den eigenen Kindern oder auch ganz aus ganz persönlicher eigener Erfahrung ist, man muss bei solchen Themen halt immer so ein bisschen dosieren. Ja, also man kann ja nicht irgendwie sich immer nur die harten Fakten reinziehen, das kann dann schnell irgendwie auch zu düsterer Stimmung führen. Und deswegen war es klar, dass wir da auch Albernheiten reinbringen wollen. Es ist halt, Lachen hat halt immer was Entlastendes und was, ja, also alles, was schrecklich ist, kann man ja eigentlich nur verarbeiten, indem man zwischendrin auch drüber lacht. Und also da ist, Katharina hat einfach versucht, oder wir haben versucht, eben möglichst viele Aspekte vom sehr, den realen Dingen, die Kinder vielleicht interessieren und sich mal einfach Dinge auch ganz wissenschaftlich zu betrachten und sich mit diesem Thema ganz ernsthaft zu beschäftigen. Aber eben auch, ja, dann eben auch sich mal Luft zu machen, wenn man das Gefühl hat, puff, jetzt wird es mir gerade irgendwie zu heftig, jetzt, ja, dann kommt halt eine Seite mit Witzen oder so, dass man einfach mal kurz durchatmen kann und ja, sich dann überlegen kann, welcher Zugang jetzt vielleicht in dem Moment gerade der richtige ist.
Wie ist es denn für Sie? Also ist es nicht auch für einen selber belastend, mit so einem Thema zu arbeiten über eine sehr lange Zeit? Und wie ging es Ihnen damit?
Also mir persönlich kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen, dass mich das in irgendeiner Weise negativ beeinflusst hat in meiner Stimmung oder so. Das hängt aber auch viel damit zusammen, dass ich nun einfach wirklich mich schon vorher sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe so ein bisschen einen Tod-Tick, also ich habe auch so einen Skelett-Tick. Ich bin umgeben in meiner Wohnung, in meinen Arbeitsräumen mit Skeletten und dort hängen überall so kleine Skeletten, alle möglichen Formen und Farben. Und ich mochte es schon immer, mich irgendwie dieser etwas grotesken oder dieser ambivalenten Seite des Todes irgendwie auch zuzuwenden und dem auch so ein bisschen was Lustiges, Albernes entgegenzusetzen und mich so ein bisschen damit einfach im Alltag zu konfrontieren. Also insofern, und ich habe als Kind unglaublich viel über den Tod nachgedacht, als Kind, also meine Eltern zum Wahnsinn getrieben, weil ich da permanent drüber reden wollte und die sich immer gefragt haben, was ist denn eigentlich los mit dem Kind? Und nun hatte ich aber, bin ich ja noch im Alter, wo man einige Menschen verloren hat und sich mit diesem Thema einfach schon ja, viel auseinandergesetzt hat. Insofern hat mich das jetzt überhaupt nicht groß beeinträchtigt. Für Katharina, für die Autorin war es, glaube ich, ein bisschen anders, weil sie ja viel stärker einfach sich nochmal mit Dingen da konfrontiert hat, die ich ja gar nicht gesehen habe. Also sowas wie in ein Krematorium gehen oder in Hospizen sich aufhalten, mit Sterben, mit Menschen zu tun haben, die eben beruflich mit dem Sterben zu tun haben. Ich glaube, für sie war es krasser, ja, also für die Autorin nochmal. Ich hatte da immer so ein bisschen, man hat als Zeichnende dann immer so eine, doch so eine Distanz einfach noch dazwischen auch, ja.
Verstehe. Also das klingt auf jeden Fall, als würden Kinder vermutlich ganz gerne an Halloween bei Ihnen klingeln. Kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Und umgekehrt, ich liebe das. Ich finde es nichts schöner, als wenn so am Halloween so kleine Skelette rumlaufen, so verkleidet. Das ist eigentlich immer ein Riesenspaß. Ja, finde ich
schön. Okay, man kann sich's regelrecht vorstellen. Das ist ein sehr schöner Einblick. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Illustratorin Anke Kuhl, deren humorvolle Auseinandersetzung mit dem Tod nicht von ungefähr kommt, wie wir gerade gehört haben. Die Berliner Kinderbuchautorin Anna Böhm beschäftigt sich dagegen eher mit schwierigen Themen, die Kindern im Leben begegnen. Anna Böhm hatte ihre ersten Erfolge und Auszeichnungen mit Kinderhörspielen. Auch ihre Figuren Einschwein und Ampelchen, damals noch Ampelmännchen, traten zuerst in Hörspielen auf. Wie sind aus den Hörspielen Kinderbücher geworden? Anna Böhm schaut zurück.
Ich interessiere mich eigentlich für alle literarischen Formen. Ich habe ursprünglich Drehbuch studiert, habe dann, wie Sie schon sagen, viele Hörspiele geschrieben und habe aber gemerkt, in Hörspielen kann man nicht so in die Vollen gehen, wie ich das gerne würde, gerade bei einem Stoff wie Emmy und Einschwein. Den vielen Fabelwesen und der ganzen Komplexität, die lässt sich ja in einem Hörspiel gar nicht richtig abbilden. Und da entstand dann schnell das Bedürfnis, Bücher draus zu machen. Und es war im Fall von Einschwein, war die Resonanz von Verlagen sehr gut. Und dann los ging's.
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Ihre äußerst erfolgreiche Reihe Emmy und Einschwein spielt in Wichtelstadt, in der alle Einwohner zum 10. Geburtstag ein Fabelwesen bekommen, das sie dann ihr Leben lang begleitet. Und Emmy wünscht sich ja nichts sehnlicher als ein Einhorn, damit sie endlich auch zu den beliebten Kindern in ihrer Klasse gehört, bekommt dann aber ein Einschwein. Das ist ganz oft eine wahnsinnig lustige Geschichte, aber eigentlich steckt da ja ein schwieriges Thema drin, nämlich Mobbing. Wie sind Sie da rangegangen und war da zuerst dieses ernsthafte Thema oder die Geschichte und die Figuren?
Also Mobbing ist das, was ich als Thema mich immer beschäftigt. Und was bei meinen Kindern auch vorkam und was ich auch noch von früher kenne, was immer so schwer zu erzählen ist, weil Kinder eigentlich oft davon gar nicht so richtig hören wollen, weil sie dann auch Angst vor so einem Thema haben. Aber mir ist in diesem Fall als erstes das Schwein eingefallen, tatsächlich. Und dann habe ich mir natürlich vorgestellt, als Autor, wissen Sie ja selber, treibt man die Dinge immer auf die Spitze. Und es ist ja schlimm genug, wenn man statt einem Einhorn ein Schwein bekommt. Aber wenn man dann auch noch in der Klasse gemobbt wird, ist die Sache ja noch dreimal schlimmer. So ist das entstanden.
Dann ist aber auch noch ganz viel Humor. Und wenn man es so liest, dann wird man oftmals so überrascht von diesen plötzlichen Momenten. Passiert es so auch beim Schreiben? Können Sie wirklich so ein bisschen planen, wie das Witzige reinkommt? Oder fallen Sie da selber, stolpern Sie da quasi selber drüber?
Da stolper ich tatsächlich selber drüber. Das passiert einfach. Und es ist ja so, ein Schwein hat ja mittlerweile auch so ein Eigenleben entwickelt. Und weiß ich auch nicht, kommt eigentlich meistens selbst mit seinen Witzen um die Ecke.
Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt, wenn Sie mit Kindern, auch bei Lesungen oder mit Ihren eigenen Kindern, drüber sprechen, über solche schweren Themen? Wie kann man es an Kinder ranbringen? Also nehmen die das, suchen die selber nach diesen Themen oder muss man es ihnen schon nahe bringen?
Also das ist ein ganz interessantes Problem. Ich habe zum Beispiel gerade in der Lesung hatten wir das, da hatte ich aus der Tierpolizei, das ist noch eine andere Reihe, was vorgelesen und da geht es um Tierversuche. Dass die eigentlich für die Tiere jetzt nicht besonders schön sind, logischerweise. Und da sagten die Lehrerinnen, sie sind so dankbar für dieses Thema und dass man mit den Kindern mal drüber sprechen kann. Und wir brauchen viel mehr, sagen wir mal so, Themen- und Problembücher. Und auch über Krieg und Flucht und so weiter und so fort. Und dann sagte die Bibliothekarin danach zu mir, so eine Bücher gibt's, aber ehrlicherweise ziehen die Kinder die von alleine nie aus dem Regal. Bei Autoren kommt ja noch dazu, man muss auch davon leben. Alle Autoren, die auch sich an schwierigen Themen versuchen, wissen ja auch, dass die sich einfach auch schwerer verkaufen. Also insofern ist das wirklich ein interessantes Problem. Aber nach meiner Beobachtung interessieren sich Kinder eigentlich sehr für alle möglichen schwierigen Themen, sei es jetzt bei den Tieren oder sei es jetzt auch bei Emmy. Also bei der Mobbing, bei der schlimmsten Mobbing-Szene sitzen sie immer bei den Lesungen ganz still da und lauschen. Und wollen sich auch danach darüber unterhalten. Aber ich glaube, es darf für Kinder nicht zu bedrohlich sein. Es muss eben, wie Sie ja auch schon angesprochen haben, immer ein bisschen Humor dabei sein. Und es muss auch irgendwie Auswege geben. Also nach meiner Beobachtung jedenfalls schrecken die von einer gewissen Düsterkeit zurück. Also man muss auch Trost und Hoffnung anbieten. Und dann kann man auch über schwierige Themen mit ihnen sprechen. Aber klar, ich glaube nicht, dass es die Sachen sind, die sie von alleine als erstes jetzt aus dem Regal ziehen.
Jetzt kommt am 13. Februar Ihre neue Reihe raus, Ampelchen, gleich mit 2 Bänden. Und da geht es auch um so ein bisschen abstraktes Thema wie selbstständig werden. Nämlich da geht Klärchen, muss sich alleine auf den Schulweg machen und ist auch ein Schlüsselkind und ist dann muss verantwortlich werden für diese neue Situation, die sie da jetzt alleine bewältigen muss. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, wie kamen dann da jetzt plötzlich die Ampelchen, weil das ist so nah am Schulweg orientiert. Wie kamen Sie auf die Idee?
Ja, ich habe neulich schon darüber nachgedacht. Das ist ja ursprünglich ein Hörspiel auch gewesen für Deutschlandradio. Und ich glaube, dass ich mit meinen Kindern dann auch oft einfach an der Ampel stand. Natürlich in Berlin sind die auch sehr präsent, diese Ampelmännchen. Und wir uns auch, wir denen irgendwie zugewunken haben und uns irgendwie mit denen beschäftigt haben. Und dann geht's ja ganz schnell, dass man sich vorstellt, was machen die eigentlich, wenn sie gerade nicht dran sind und haben die eigentlich Feierabend, können die raus und so weiter. Und irgendwie, wie auch bei Einschwern, wurde die Welt immer komplexer. Und bei Klärchen ist es auch eigentlich so ähnlich. Es ist natürlich, stecken da auch ernstere Themen dahinter. Sie ist ein Schlüsselkind. Dazu kommt noch, dass sie mit ihrer Mama alleine wohnt. Und jetzt gerade habe ich den 3. Band abgeschlossen. Da geht es zum Beispiel viel darum, auch, dass sie nicht so viel Geld haben. Und auch kaputte Sachen anhaben, also Klärchen und dass die anderen dann lachen und so. Aber trotzdem habe ich versucht, das alles auf eine leichte Weise zu erzählen, eben wie gesagt als Angebot. Also die Ampelchen, die sind ja so mustergültig tolerant. Die sind ja sehr unterschiedlich in ihren Charakteren, die Roten und die Grünen, die Geher und die Steher oder die Anhalter und Stopper. Und trotzdem tolerieren die sich so. Also und letztendlich habe ich versucht, eigentlich den Kindern auch viele Themen anzubieten. Und entweder sie können sich darüber einfach nur amüsieren oder sie können aber auch so sagen, ach Mensch, das, dieses oder jenes, das kenne ich gut. Also Kinder schreiben mir ja dann auch oft und schreiben auch von Sachen, die sie traurig gemacht haben. Also diese Angebote kann man ja nur machen.
Danke für Ihre Einblicke und interessanten Gedanken.
Sehr gerne.
Kinderbuchautorin Anna Böhm berichtete uns gerade, was sie beim Schreiben und Kinder beim Lesen beschäftigt.
Eines wird deutlich, während in den ersten Schuljahren oft Themen in der Auseinandersetzung mit anderen eine große Rolle spielen, wie Mobbing oder der Kampf um Selbstbehauptung, so rücken in der Jugendbuchliteratur Konflikte mit dem eigenen Selbstbild ins Zentrum. Und das ist kein neues Phänomen. Dr. Iris Schäfer vom Institut für Jugendbuchforschung hat über Hysterie und Magersucht in der Jugendbuchliteratur promoviert. Welchen Darstellungen ist sie da begegnet? Iris Schäfer erklärt Zusammenhänge.
Zunächst hat es mich doch sehr überrascht, dass dieses historische Bild der hysterischen Frau auch in der Jugendliteratur um 2000 noch so präsent ist, nämlich in Form der magersüchtigen Protagonistin, die eigentlich eins zu eins auch hysterische klassische Symptome aufweist. Das begegnet uns da. Und auf der anderen Seite haben wir auch nervöse, junge, männliche Figuren, die dann aber eher so diese Aura des leicht neurotischen Künstlers haben.
Was für Symptome haben die denn jetzt, außer Magersucht? Da denkt man natürlich daran, dass sie sehr wenig essen und dann irgendwie schwach sind. Aber was genau sind die ähnlichen Symptome zur Hysterie?
Sprachverlust, also dieses Unvermögen, die eigene psychische Situation in Sprache zu übersetzen, sodass man den Körper über körperliche Symptome zum Sprechen bringen muss. Also das ist ein ganz dominantes Motiv. Also diese würde man heute vielleicht auch als soziale Phobien bezeichnen, dass man eher alleine ist, sich unwohl fühlt, das Gefühl hat, nicht zu passen, was ja eigentlich auch ganz typische Empfindungen im Zuge der Adoleszenz sind, dass man das Gefühl hat, so jetzt passt man irgendwie nicht mehr, der Körper verändert sich, der Blick auf die Peer Group verändert sich. Also diese natürlichen Prozesse, die so ein bisschen pathologisiert werden in diesem Mysterium der Hysterie.
Und mich würde interessieren, also einerseits, was für Beispiele in der Literatur und in der Jugendbuchliteratur hätten Sie da und ist es denn eigentlich dann empfehlenswert, gerade für Betroffene, sowas zu lesen? Oder würden Sie da eher sagen, Triggerwarnung, das ist eher für die Eltern oder für die Leute, die Sie begleiten, damit sie verstehen, was in diesen betroffenen Jugendlichen vorgeht? Für wen ist es geeignet?
Das habe ich mich gerade mit Blick auf die Magersuchtsliteratur auch immer wieder gefragt. Ich erlebe das auch in studentischen Veranstaltungen ganz häufig, dass Betroffene oder ehemals betroffene Studentinnen sagen, dass sie das unglaublich gerne gelesen haben, weil sie sich dann endlich mal verstanden gefühlt haben. Ich glaube aber, dass das gar nicht so der erste Impetus dieser Texte ist. Also, dass die schon auch eher einen aufklärerischen Charakter haben. Also, narrating disease, sagt man ja, ansteckende Krankheiten auf Englisch. Das heißt, das ist das, was mich eher interessiert. Da gibt es einige Beispiele, wo gerade die Magersucht thematisch oder zumindest aus einer medizinischen Perspektive gar nicht so sehr fokussiert wird. Beispielsweise Lara Schützacks und Auch so bitter kalt oder Orlovskys Eine halbe Tomate und die Ordnung der Welt. Da wird die Krankheit selbst gar nicht erwähnt, sondern aus der Distanz von einer jüngeren Schwester beobachtet. Und diese Naivität, dieser distanzierte Blick, der führt dazu, dass diese Krankheit als Mysterium metaphorisch gelesen werden kann. Also sie steht dann auch für andere ungewisse Zustände, also weist über sich hinaus. Und das ist das, was aus literaturwissenschaftlicher Perspektive total spannend ist. Also nicht so sehr diese Aufklärungsliteratur, wo ganz klar wird, okay, hier geht es darum, aufzuklären, Mitgefühl zu erwecken und so weiter, sondern wo man wirklich merkt, da steckt eine Ästhetik drin. Hier geht es darum, dass man was eigentlich völlig unbeschreibbar ist, doch irgendwie erfahrbar macht.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, so im Rückblick, was hat sich denn im letzten Jahrhundert verändert in der Kinder- und Jugendbuchliteratur im Umgang mit diesen schweren Themen? Also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, nicht nur jetzt Magersucht, Hysterie und diesen Bereich, sondern ganz noch ein bisschen größer gefasst mit Krankheit, mit psychischen Erkrankungen, Trauma, Tod. Sehen Sie da eine Entwicklung?
Man kann schlecht vereinheitlichen, das auf jeden Fall nicht. Aber man kann prinzipiell feststellen, dass sobald eine Krankheit noch eher unbekannt ist und noch nicht so präsent in der Gesellschaft ist, dass sie dann eher aus der Distanz heraus beobachtet wird, also als das Fremde und andere einer, ich sag jetzt mal, gesunden, wahrnehmenden Perspektive. Und dass man sich dann, je mehr diese Krankheit im gesellschaftlichen Diskurs auch verankert ist, dass man sich der dann immer annähert. Also die Distanz nimmt ab, je nachdem, wie viel man über eine Krankheit weiß. Sofern diese Distanz noch da ist, ist mit dieser Krankheit meistens auch so eine Art Mysterium versehen. Das heißt, dann ist es ist etwas, worauf Susan Sontag zum Beispiel in Illness as Metaphor eingeht. Dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Krankheitsbild metaphorisiert wird. Das wird so ein bisschen mystifiziert. Das steht dann für alles Mögliche, kann Platzhalter sein für andere Zustände der Ungewissheit und so weiter. Je mehr über eine Krankheit bekannt wird, desto selbstverständlicher ist es auch, dass es auch der kindlichen und jugendlichen Leserschaft schon zugemutet wird, durch die Augen von Betroffenen mitzuleiden. Das heißt, wir haben Ich-Erzählinstanzen, die selbst an einer Krankheit leiden und man darf dann mitleiden und die Welt durch die Augen dieser betroffenen Person sehen, die dann auch meistens als Individuum lesbar wird und nicht so als plakativer Typ für Kategorie an Krankheit XY leidender Figur.
Jetzt sind Sie seit kurzem auch Jurymitglied bei der Silbernen Feder, einem Kinder- und Jugendbuchpreis des Deutschen Ärztinnenverbands. Und da kann man noch bis April Bücher einsenden, Neuveröffentlichungen. Was genau erwarten Sie da zu diesen Themen an Einsendungen? Worauf freuen Sie sich?
Die ersten Texte, die jetzt schon eingetroffen sind, thematisieren auch unter anderem Angststörungen. Also wie geht man zum Beispiel mit Klaustrophobie um oder wie geht man mit Trauer um? Und wie passt da dann noch sowas Optimistisches wie die Liebe hinein? Also da gibt es schon ganz spannende Texte und ich freue mich schon sehr auf die Lektüre und die Diskussion in der Jury, wo ja dann auch nicht nur Literaturwissenschaftlerinnen sitzen, sondern eben auch Ärztinnen. Also das wird sicherlich unglaublich spannend, da freue ich mich sehr drauf.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Schwierige Themen wie Krankheit werden also oft metaphorisch erzählt, hat uns Jugendbuchforscherin Dr. Iris Schäfer eben erläutert. Was uns direkt zu einem Wort- und Bildkünstler führt, der sich mit dunklen Metaphern auskennt und dessen fantastische Figuren seit Jahrzehnten in der Jugendbuchliteratur einen festen Platz haben, Walter Moers. Aktuell ist eine Ausstellung seiner Kunst im Karikatura-Museum in Frankfurt zu sehen. Doch Achtung, ein Teil seines Schaffens ist nicht gerade jugendfrei. Juliane Ort hat sich dort umgesehen.
Schon mit dem ersten Schritt in die Ausstellung betritt man eine fantastische Welt. Den Kontinent Samonien, den Walter Moers vor einem Vierteljahrhundert erschaffen hat und seitdem immer weiter ausbaut und mit allerlei wundersamen Wesen bevölkert.
Rätselhafte Leuchtturmwärter und robuste Küstengnome, gespenstische Nebelheimer und vierarmige Molchlinge, lebende Tätowierungen und musikalische Humdudel.
Auch den Buchtrailer zu den Inseln der 1000 Leuchttürme gibt es in der Ausstellung zu sehen, aber vor allem Skizzen und Zeichnungen. Rund 600 Exponate zeigt die Karikatura. Los geht es mit Originalen aus den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Der Roman, mit dem sich Walter Moers seinen berühmten Lügenbär zurückerobert hat, der ihm im Kinderfernsehen zu brav wurde und mit ihm nach Zamonien aufgebrochen ist. Dort spielen inzwischen 11 fantastische Romane, die liebevoll und mit viel Humor getextet und illustriert sind und deren gezeichnete Protagonisten jetzt die Karikatura bevölkern. Kuratorin Stefanie Rode.
Wir haben die Lügengeschichten des Käpt'n Blaubär, wir haben die Heldentaten des Wolpertingers Rumus, die Buchlinge in ihren Katakomben von Buchheim. Das ist ein unglaublicher Kontinent, in dem man sich so verlieren kann und der gefühlt unendlich ist.
Der Kontinent Samonien wächst weiter, aber Walter Moers hat noch ganz andere Welten geschaffen, nämlich im Comic. In einem zweiten Teil der Ausstellung trifft man auf viele alte Bekannte. Natürlich das kleine Arschloch, das Walter Moers in den 80er Jahren erfunden hat. Mit seinem respektlosen und vulgären Auftreten eroberte es die Herzen vieler Fans. Genau wie der Pinguin, der Phönix oder Adolf die Nazisau mit Hitler als Witzfigur.
Oh Gott.
Zu sehen sind, neben dem Filmtrailer, auch die ersten Adolf-Zeichnungen, die 1997 in der Titanic erschienen. Überhaupt, Moers und die Titanic, das passte, sagt Karikaturaleiter Martin Sonntag.
Die frühen Comics, auch ohne den kleinen Arschloch, waren so frech, so tabukratzend, aber auch immer subtil gesellschaftskritisch. Und es passte großartig in die Titanic rein. Ich glaube, es hat sich sehr ergänzt gegenseitig. Und für uns in Frankfurt und im Karikaturmuseum natürlich ganz wichtig.
Ein Highlight für Kuratorin Stefanie Rode sind knapp 50 Bilder aus der Gemäldereihe Arschloch in Öl, bei der Walter Moers seine Comicfigur in Hauptwerke der Kunstgeschichte einbaut.
In dieser meisterlichen Parodie macht er vor keinem Künstler halt, nicht vor einem Albrecht Dürer, nicht vor einem Hieronymus Bosch. Und man kann einfach sehen, das kleine Arschloch war einfach schon überall in der Kunstgeschichte vertreten.
Zwei verschiedene Welten zeigt die komische Kunst des Walter Moers in der Caricatura Frankfurt. Die Zamonien und die Comicwelt, die jeweils eine große Bandbreite haben und ihre eigenen Fans.
Ich bin sehr gespannt, wie Zamonien-Fans mit den Comics umgehen und wie Comic-Fans mit den Zamonien-Geschichten umgehen. Ich hoffe, da findet eine große innerliche Verbrüderung statt, wenn es denn eine Trennung gab.
Sterben, Mobbing, psychische Erkrankungen und dazu noch Ungeheuer. Schlimmere Themen hätte es in dieser Kultursendung kaum geben können. Aber wohl auch kaum humorvollere, fantastischere Zugänge, wie sie Illustratorin Anke Kuhl und Anna Böhm in ihren Kinderbüchern oder Walter Moers in seinen Jugendbüchern geschaffen haben. Auch auf künftige Auseinandersetzungen mit schwierigen Themen in der Kinder- und Jugendbuchliteratur darf man gespannt sein, wie uns Jugendbuchforscherin Dr. Iris Schäfer verriet. Denn sie ist nebenbei auch in der Jury des Kinderbuchpreises Silberne Feder. Und das war HR Info Kultur. Diesmal mit dem Thema neue Kinderbuchliteratur. Wie schwere Themen leicht werden. Schön, dass Sie uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Wer für seine Kinder Hör- oder Vorlesestoff sucht, wird auch in der ARD-Audiothek fündig. Zum Beispiel bei Einschwein, dem Hörspiel zu Anna Böhms erfolgreicher Kinderbuchserie. Hört doch mal rein. Mein Name ist Andrea Geißler.